ich lasse jetzt einfach einen Kaffee bestellen oder frage, was hat derjenige für einen Kaffee getrunken und dann bestelle ich einfach ihm noch einen oder so.
Ja, das ist so ein bisschen 80er-Jahres-Style, aber kann man durchaus machen.
Stimmt. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr. Hier ist Lina, wir starten mit einer neuen Episode. Und heute geht es um ein Thema, das viele kennen und das man auch in sehr vielen Zeitschriften liest und sich vermeintlich mit dem größten und mit dem wichtigsten Ziel im Leben beschäftigt, nämlich endlich eine Beziehung zu haben. Und warum das gar nicht so leicht ist, als auch langjähriger Single weiß ich, wovon ich rede, besprechen wir heute. Ja, wir haben passend zum bevorstehenden Singles Day eine Folge aufgenommen rund um und vor allen Dingen für Singles. Und wir sprechen mit einer Expertin über Dating-Tipps, übers Flirten, über Dates, über auch Ratschläge und Tipps. Und wir haben dazu eine Expertin eingeladen, die sich hauptberuflich nämlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zwar schreibt sie auch eigene Bücher. Ihr neues Buch heißt Arsch hoch, Baby, wie bekommst du, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, der sich rund um das Thema Single und Beziehung dreht. Und sie hilft damit allen auf die Sprünge, die unter Dating-Blockaden leiden. Ich freue mich heute sehr, mit Nina Deißler zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo Lina, grüß dich.
Ja, wir haben gerade schon ein bisschen vorab gesprochen. Wir sind wieder remote zugeschaltet. Das freut mich trotzdem, dass du die Zeit hast. Und ich wollte erst mal fragen, wo genau bist du denn jetzt gerade?
Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin im Moment, wie ja viele Menschen zurzeit, im Homeoffice, also bei mir zu Hause, wo ich mir ein Büro eingerichtet habe, von wo aus ich eben im Moment dann auch viele auch Online-Workshops zum Beispiel gebe, weil es ist ja jetzt gerade im Moment gar nicht mal so leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, habe ich mir sagen lassen.
Ganz genau, ja. Ich glaube, das merken viele gerade. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben und du hast unter anderem auch einen eigenen Podcast, der allen auf die Sprünge hilft, ja, Dating-Blockaden vielleicht irgendwie zu lösen, Tipps zu bekommen, Anregungen zu bekommen. Da sprechen wir dann natürlich auch gleich noch drüber. Und wir haben auch sehr viele Fragen, die ich jetzt immer mal so später einstreuen werde. Und natürlich freuen wir uns vor allen Dingen über sehr viele praktische Tipps für alle Singles, aber vielleicht auch nicht Singles, ne?
Genau.
Deswegen, sag mal, bist du Single?
Nein, ich bin seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit 12,5 davon verheiratet. Ich sage immer, macht das bitte nicht nach, aber glaubt, dass es möglich ist. Mein Mann hat mir beim zweiten Date einen Heiratsantrag gemacht. Und das hat mich so umgehauen, dass ich tatsächlich Ja gesagt habe. Das hat keiner geglaubt, dass das gut gehen kann, aber bis jetzt funktioniert das ziemlich gut.
Wow, okay. Das klingt sehr spannend und vielleicht werden wir später noch erfahren, was du gemacht hast beim ersten Date, um beim zweiten Date einen Heiratsantrag zu bekommen. Und sag mal, was hältst du denn davon? Ich habe das jetzt gerade so am Anfang so, ja, vielleicht, ich weiß nicht, flapsig gefragt, aber von so einer Kategorisierung. Also wenn man fragt, hey, sag mal, bist du Single oder nicht? Bist du in einer Beziehung? Findest du, dass das eine übergriffige Frage ist oder vielleicht einfach eine ganz normale Frage auch?
Das kommt, glaube ich, immer auf den Betrachter an und in welcher Situation diese Frage gestellt wird. Ja, denn also warum möchte das jemand wissen? Vielleicht, weil er berechtigtes Interesse hat, ja, oder weil er sich vielleicht auch einfach ein Bild davon machen möchte, wie lebst du, was bist du für ein Mensch? Es ist häufig so, dass diese Frage übergriffig vielleicht gefunden wird von Menschen, die unfreiwillig Single sind und die da eh drunter leiden und die dann quasi in dieser Frage schon einen Angriff sehen. Und häufig ist es ja doch so, dass eben ja diese Frage nicht alleine bleibt. Ja, also so wie wenn man jemanden fragt, hast du Kinder? Und die Person sagt nein und dann fragt man, warum nicht? Ja, also da fängt es dann auch an, übergriffig zu werden. Das, glaube ich, geht auch manchmal Singles so, dass sie eben, wenn sie gefragt werden, bist du eigentlich Single, dann direkt quasi diverse Anschlussfragen vermuten, die dann einfach auch keinen Spaß machen und die auch niemandem was angehen.
Hm. Lass uns gerne noch ein bisschen mehr über das Single-Sein sprechen. Du hast das schon gesagt, das sind oftmals so eigene Erwartungen oder auch, ich weiß nicht, Verhaltensmuster vielleicht, die da mit reinspielen, wenn man so eine Frage gestellt bekommt. Und für viele ist es ja tatsächlich sehr hart zu ertragen, Single zu sein. Also die leiden da sehr stark drunter. Was sind denn so, und wir wissen natürlich auch, dass wir jetzt in der Folge dieser Sendung nicht pauschalisieren können, aber manchmal gibt es ja so Tendenzen, die klar sind. Aber was sind denn so viele Gründe oder was können Gründe dafür sein, dass Menschen schon auch vielleicht sehr lange Single sind?
Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber ich fange vielleicht mal vorne an. Das Problem, warum viele Menschen darunter leiden, dass sie Single sind, hat immer damit zu tun, was sie sich von einer Partnerschaft versprechen. Und da gibt es sehr häufig das erste Missverständnis, denn wir lernen mehr oder weniger, dass es richtig ist, in einer Beziehung zu sein und dementsprechend natürlich offensichtlich falsch sein muss, es nicht zu sein. Wir leiten davon sehr häufig ab und das ist ja auch, was uns so durch Filme, durch Bücher, durch alles Mögliche suggeriert wird, dass man glücklicher sei, wenn man in einer Partnerschaft sei. Nun weiß aber doch eigentlich jeder Mensch, der sich mal so in den Partnerschaften um ihn herum und vielleicht auch in seiner Vergangenheit umschaut, dass wenn eine Partnerschaft tatsächlich das wäre, was einen glücklich machen würde, dann müssten ja alle Menschen, die in einer Partnerschaft sind, glücklich sein. Ja, da fällt uns möglicherweise der erste Fehler auf.
Eine gute Frage und jeder kann sich jetzt mal genau das nämlich selbst beantworten. Okay, das ist spannend.
Genau, und was uns aber eben sehr häufig Single bleiben lässt, sind ist bei jedem Menschen ein bisschen was anderes, aber es gibt so sehr häufige Dinge, die mir in meiner Praxis immer wieder begegnen. Ich mache das ja inzwischen seit fast 20 Jahren. Ich habe mich also vor fast 20 Jahren entschieden, dass ich ja mein Wissen aus dem Bereich Coaching und auch aus dem Bereich Marketing einsetze, um eben Menschen dabei zu unterstützen, ja auch einen Partner zu finden oder gegebenenfalls zumindest ihr Leben als Single mehr zu genießen. Und die Dinge, die mir dort immer wieder begegnen, sind zum Beispiel, das eine ist, wir alle haben eine natürliche Tendenz, dass wir uns vor Schmerz schützen möchten. Wenn wir jetzt also aus zum Beispiel Erfahrungen unserer Vergangenheit Partnerschaft mit Schmerz verbinden, also mit irgendeiner Form von, es geht mir dann nicht gut oder ich kann dann nicht so sein, wie ich gerne sein möchte. So was Typisches, so ein typisches Missverständnis ist zum Beispiel, ich verliere meine Freiheit. Wenn ich also der Meinung bin, dass ich meine Freiheit und damit mein ganzes Leben verliere, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich das tun würde. Und es sind also viele Dinge, die sind uns gar nicht so bewusst. Na, wenn wir zum Beispiel ein Elternhaus hatten, wo es viel Streit gab oder einer der Elternteile einfach sehr, sehr unglücklich war, dann projizieren wir das aus dieser Erfahrung heraus auch auf unsere möglichen Beziehungen und dann wollen wir das natürlich nicht haben. Bei manchen Menschen fängt die Angst vor Schmerz dann an, wenn es darum geht, dass sie vielleicht auf jemanden zugehen sollten oder Interesse zeigen sollten, dass sie sagen, was ist denn, wenn der andere mich dann doof findet und mich dann ablehnt oder ich mich blamiere oder also alle möglichen Dinge passieren könnten, die ich nicht will.
Zum Dating kommen wir übrigens gleich noch.
Ja, da schütze ich mich sozusagen dann schon vor der ersten Begegnung, wenn ich Schmerz damit assoziiere, wenn ich also denke, mich will keiner, dann mache ich natürlich auch nichts. Wenn ich nichts mache, lerne ich niemanden kennen. Wenn ich niemanden kennenlerne, bleibe ich Single.
Eine ganz einfache Kette, die man da vielleicht durchbrechen könnte, wenn man möchte.
Genau.
Das heißt, ich höre daraus, also sehr viele unbewusste Verhaltensmuster spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Jetzt würde ich sehr gerne wissen, das hast du aber auch schon so ein bisschen angeteased. Was sind denn so gesellschaftliche Vorurteile, ja, die es gibt, wenn wir merken, okay, da ist jemand Single oder ich werde angesprochen als Single? Also was sind deine Erfahrungen aus deinen Coachings auch? Und vor allen Dingen, welche dieser oder wie können wir diese Vorurteile mehr oder weniger, die wir ja auch haben, unbewusst durchbrechen?
Ja, ein ganz typisches Vorurteil, mit dem, glaube ich, sehr viele Menschen zu kämpfen haben, ist so dieses, was ich vorhin auch schon sagte, so ist es, also richtig ist, in einer Partnerschaft zu sein, falsch ist, Single zu sein. Also, dass es immer das ist, wonach man streben sollte, ist eine Partnerschaft, selbst wenn dieses Konzept von Partnerschaft vielleicht gar nicht mit den eigenen Zielen und dem eigenen Lifestyle einhergeht, dass man sich also immer so ein bisschen, ja, falsch fühlt oder unvollkommen fühlt. Und ich weiß, dass also gerade Frauen damit noch ein viel stärkeres Problem haben, weil es viele Dinge gibt, die einfach noch aus dem, ich sag jetzt mal, frühen 20. Jahrhundert mit zu uns rüberschwappen, dass man also zum Beispiel sowas hat wie, die hat keinen abgekriegt. Ja, also dass auch die deine Qualität als Mensch, insbesondere wenn du eine Frau bist, davon abhängt, ob du, Zitat, einen Mann halten kannst. Ja, und das ist was also gerade den Frauen unwahrscheinlich zu schaffen macht und eben auch so Missverständnisse. Also ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Klartext für Männer. Und das war also gar nicht im Sinne von, ich sag dir jetzt mal, wie es läuft, sondern eher ganz, ganz liebevoll gemeint, im Sinne von, was dir die Frauen immer nicht sagen, weil sie es dir gar nicht sagen können, lieber Mann. Ja, und dann fragt mich
weil
die Frauen
nicht
immer,
wissen, weil wir es nicht
weil es uns oft nicht bewusst ist, weil es uns oft nicht bewusst ist, genau, dass wir so ticken. Ja, das ist ja das, was uns immer wieder das Bein auch stellt in Beziehungsfragen, dass wir, dass 95% unserer Motive und unseres Warums uns überhaupt nicht bewusst sind, weil das quasi automatisch abläuft, weil wir so geprägt und erzogen worden sind. Mhm. Und die Frauen haben mich immer gefragt, kannst du nicht auch für uns dieses Buch schreiben, Klartext für Frauen. Und ich habe mich dann eine Weile geziert. Ich habe es aber dann irgendwann tatsächlich gemacht. Und viele Frauen waren ja auch über manche Dinge erschüttert, weil sie sagten, das war mir überhaupt nicht bewusst, ja, dass wir erzogen worden sind, sehr häufig von Müttern, die noch nach eben diesen alten Rollenklischees auch ihren Partner gewählt haben und ihre Partnerschaft etabliert haben und damit vielleicht auch irgendwann unzufrieden waren. Und dann, und das höre ich in all meinen Workshops immer wieder, ihren Töchtern mitgegeben haben, erstens, Kind, mach was aus dir. Und was dann in der Regel immer heißt, also studiere, mach einen Beruf, wo du was verdienst, ja, also verwirkliche dich und solche Dinge. Und das andere war, mach dich nie abhängig von einem Mann. Und viele Frauen haben damit assoziiert, in einer Beziehung zu sein, heißt, sich abhängig zu machen, weil das ist das Rollenvorbild, das sie eben zu Hause hatten. Und dann kommt die ambivalente Botschaft dazu. Also die Mutter sagt, mach was aus dir, mach dich nie abhängig von einem Mann. Heißt in Anführungszeichen, erstens, Karriere ist wichtiger als Beziehung. Zweitens, lass dich nicht zu sehr ein, weil dann wirst du abhängig. Und dann kommt aber spätestens, wenn sie so 7, 8, 29 ist, sag mal, wieso bist du eigentlich Single? Wieso hast du keinen Freund? Wann findest du denn jemanden und so weiter und so weiter? Weil häufig der Mutter oder wer auch immer das vermittelt hat, überhaupt nicht klar ist, dass sie einen, man nennt es ein Double Bind, geschickt hat. Also dass sie im Grunde zwei ambivalente Erwartungshaltungen kommuniziert hat, die sich so überhaupt nicht vereinen lassen. Und da wird's dann halt schwierig. Und da kommt dann auch dieses permanent schlechte Gewissen her, dass gerade die Frauen sehr, sehr stark haben, wenn sie Single sind.
Welche Strategien gibt es denn, um vielleicht, ja, ich sag mal, angemessen darauf zu reagieren, um sich diese Kommentare vielleicht nicht so zu Herzen zu nehmen? Also wenn dann irgendjemand sagt so, hey, also du bist immer noch Single, wie kann ich da als Frau, du hast jetzt gerade so ein bisschen diese Mann-Frau-Schublade in Anführungszeichen aufgemacht, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, welche Unterschiede es da vor allen Dingen noch gibt, aber ich als Frau, wie kann ich darauf reagieren, wenn mir jemand einen Kommentar so entgegenwirft, mit dem ich mich angegriffen fühle?
Die Reaktion darauf, die ist tatsächlich ganz egal, ob jemand männlich oder weiblich oder auch irgendwas ganz anderes ist. Die schlauste Reaktion ist in diesem Falle wirklich das Nachfragen. Also einfach zu fragen, wie meinst du das? Was möchtest du mir damit sagen? Ja, weil sehr häufig, wir fühlen uns manchmal angegriffen und der andere meint es zum Beispiel gar nicht als Angriff oder der andere ist tatsächlich übergriffig, merkt es vielleicht nicht mal oder der andere ist übergriffig und man möchte die Person eben auch darauf hinweisen und in ihre Schranken weisen und einfach nachzufragen in dem Moment, ja, zu sagen, also sich fast auch ein bisschen dumm stellen, ne? Wie meinst denn du das jetzt? Erklär mal.
Ja, diese Person reagiert ja wahrscheinlich auch aus dieser Sozialisierung im Prinzip heraus, weil die das womöglich auch nicht anders gelernt hat.
Genau. Und im besten Falle bringt man dann eben auch diese Person zum Nachdenken. Und das wirkt anfangs ein bisschen aufwendig, weil man sagt, so, will ich da mit jedem jetzt diese Diskussion führen. Wenn wir aber mal überlegen, wie oft und wie lange man sich in der Regel hinterher darüber ärgert, wenn man es nicht tut, ist es das ja eigentlich auch schon wieder wert. Ja, und da damit kann man das tatsächlich sukzessive abstellen und man kann eben auch bei den Menschen, die einen das fragen, auch ein bisschen das Nachdenken und vielleicht sogar das Umdenken anregen. Das lohnt sich in jedem Fall.
Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass viele Singles oft Angst vor Ablehnung haben. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, woher kommt diese Angst? Beziehungsweise auch da, was kann man denn tun? Weil oftmals liegt es ja auch an so einer Verwechslung. Ist das jetzt wirklich eine Kritik an mich oder ist das jetzt vielleicht einfach nur, weil die Person selbst irgendwie sauer ist oder sowas? Oder Kritik an dem, was ich zu sein scheine als Single? Also auch da die Frage, woher kommt diese Angst und wie gehe ich damit um?
Die Angst vor Ablehnung ist tatsächlich eine unserer Urängste. Ja, denn wir sind ja soziale Wesen und wir sind alle da, ja, es ist uns grundsätzlich wichtig, dass wir eben nicht abgelehnt werden, dass wir angenommen werden. Das ist einer der tiefsten Wünsche, die wir Menschen haben, dass wir angenommen werden von anderen, dass wir so, wie wir sind, okay sind und dass wir das auch von anderen bestätigt bekommen. Das ist also grundsätzlich ganz normal. Also selbst ich möchte nicht gerne abgelehnt werden. Ja, also das findet jeder Mensch doof. Worin wir uns unterscheiden ist, wie wir damit umgehen. Also welche Konsequenzen hat diese Angst, wenn wir sie spüren und wann spüren wir sie? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die jetzt nicht so sehr darüber nachgedacht hat, oh, was denken denn die anderen, ja, sondern wo es eher hieß, naja, wenn der meint, dass er das denken muss, dann soll er das tun, ist ja schließlich sein Kopf, so nach dem Motto. Und mit Eltern, die eher auch kontaktfreudig waren, so dass ich also diese Angst vor Fremdem und die Angst vor Verurteilung durch andere nicht so stark gelernt habe, wie andere Menschen das wahrscheinlich gelernt haben. Und für mich ist es so, dass wenn ich Angst spüre, dass es für mich eher ein Hinweis darauf ist, zu sagen, da endet meine Komfortzone, interessant. Und dass ich einfach aus Erfahrung weiß, in dem Moment, wo ich mich etwas traue, was mir im Moment noch Angst macht, entmachte ich damit sozusagen diese Angst und ich erweitere meine Komfortzone und ich kann was Neues lernen. Für viele Menschen heißt aber dieses, ich spüre Angst, heißt, das ist ein unangenehmes Gefühl, das ist Schmerz, ja, und da sind wir wieder bei diesem Instinkt, Schmerz aus dem Weg gehen zu wollen, potenziellem Schmerz. Das heißt, die Vermeidung einer möglichen negativen Folge ist dann für diesen Menschen wichtiger, als etwas Neues zu lernen, etwas zu erreichen, die Komfortzone zu erweitern und so weiter und so weiter. Und genau da liegt aber gerade im auch aufeinander zugehen, im Flirt zum Beispiel, die große Chance. Wenn ich nämlich mal überlege, das eine ist, was ich vermeiden will, aber das andere ist, was ich erreichen will. Wenn ich jetzt erreichen möchte, dass die andere Person auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf mich reagieren soll, dann ist es relativ normal, dass ich dann Angst habe vor Ablehnung. Weil der andere soll ja jetzt etwas für mich tun, der soll mir auf eine ganz bestimmte Art und Weise gegenübertreten und der weiß ja noch gar nichts von seinem Glück.
Ja. Wie wir diese andere Person auf sich selbst aufmerksam machen, das besprechen wir gleich noch. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz zu diesem Punkt kommen, so zum Thema Ratschläge, ne? Und das hört man ja auch oftmals und ich kenne das selbst auch aus Gesprächen. Und der häufigste Ratschlag, den ich tatsächlich gehört habe, ist, ich möchte auf das Thema Selbstliebe kurz zu sprechen kommen. Ja. Wenn du dich jetzt nicht selbst liebst, ne, das liegt ja genau daran, du bist da einfach noch nicht so weit und du musst erst wissen, wer du bist und dich selbst annehmen. Und das ist für viele, glaube ich, sehr unbefriedigend, weil das wissen wahrscheinlich viele. Deswegen möchte ich das auch nur einmal ganz kurz hier ansprechen. Aber ist das auch etwas, wo du sagst, ja, das ist tatsächlich auch ein Grund, kann ein Grund sein, dass man selbst mit sich nicht im Reinen ist?
Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein, denn wir selber bemerken an uns ja auch ganz besonders die Dinge, die eben nicht so sind, wie sie sein sollen. Ja, ich sage immer in meinen Workshops, so das eigene Selbst ist so ein bisschen wie eine Fensterscheibe. Ja, man sieht immer nur die Stellen, wo es dreckig ist. Die Fensterscheibe selber und die großen Vorteile, die Fensterscheibe hat, die sind ja normal. Die bemerkt man gar nicht so sehr. Das heißt, wir bemerken also immer nur die Stellen, die eben nicht so sind, wie sie sein sollen. Und viele Menschen sagen mir gegenüber, ja, sich selber zu lieben, das ist ja auch schwer. Und ich persönlich finde das überhaupt nicht schwer, denn wir haben für niemanden auf der Welt, glaube ich, so harte Kriterien, ob wir ihn mögen oder nicht, wie für uns selber. Und eigentlich ist uns selber zu lieben und selber zu mögen, ist gar nicht so schwierig. Man muss einfach nur so mit sich selber umgehen, wie man mit seinen Freunden umgeht und wie man sich wünscht, dass die Freunde mit einem selbst umgehen. Und das ist dann auch schon alles. Und die Kriterien auch haben. Ja, wir würden von keinem unserer Freunde diese Dinge erwarten, die wir von uns selber erwarten, um uns als liebenswert zu beurteilen, ja, uns das zu trauen. Und da ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir jemand anderen gut finden, wir kennen die Person ja in der Regel noch nicht besonders gut. Wir finden jemanden gut, weil wir an dieser Person alle möglichen Dinge sehen und bemerken, die wir in irgendeiner Form toll finden. Was wir immer machen, wenn wir jemand anderen kennenlernen und sehen, ist, wir machen einen Vergleich. Wir vergleichen unser Selbstbild mit dem, was wir von dem anderen annehmen und wahrnehmen. Und wenn wir quasi alle guten Dinge, die wir an dem anderen sehen, vergleichen mit dem, was wir von uns kennen und bei uns meistens nur die schlechten Dinge sehen, dann ist ja klar, dass wir uns, ja, unsere Chancen jetzt nicht so hoch ausrechnen. Ja, und dass wir eben, wenn wir uns selber nicht mal leiden können, ist es relativ schwierig, sich vorzustellen, dass jemand anders uns mögen könnte. Also da ist das durchaus ein wichtiger Punkt, was aber natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Also jemand sagte auch mal zu mir, ja, man muss sich einfach nur selber lieben, dann ist ja quasi, dann ist das ja alles ganz einfach. Nee, man muss die anderen schon auch mögen. Das würde helfen.
Also ich nehme mit, erstmal die Kriterien ein bisschen verändern, nachdem man sich selbst bewertet, um dann auch einen besseren Zugang zu sich selbst zu haben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Selbstliebe angesprochen. Ich mache jetzt, möchte mal so das Thema jetzt Dating und Flirten einleiten, ja. Mhm. Wir haben das gerade schon gehört. Bevor wir jetzt da reingehen, möchte ich mal so eine kurze Zuschauerfrage einstreuen lassen. Ja. Das ist etwas, was wir sehr oft bekommen. Ich starte mal. So. Grundsätzlich scheiden sich die Geister. Online-Dating versus Dating im echten Leben. Jetzt ist die Frage, was erfolgsversprechender ist. Was ist so deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, dass beim Online-Dating ganz besonders die Menschen sehr erfolgreich sind, die auch im echten Leben aktiv und kontaktfreudig und offen sind. Weil das Online-Dating, das ist ja nur in Anführungszeichen ein Werkzeug. Es ist eine Möglichkeit. Und das Problem beim Online-Dating ist, dass dort unsere Instinkte nicht greifen, dass die Art, wie wir normalerweise andere Menschen wahrnehmen, beim Online-Dating auf den Kopf gestellt werden. Online-Dating ist im Grunde viel eher, hat was mit Online-Marketing zu tun, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja, weil unser Kopf, unser Gehirn kennt tatsächlich nicht den Unterschied zwischen, sagen wir mal, Zalando und Parship. Ja, also zwischen einem Online-Dating-Portal und einem Shopping-Portal. Wir sehen in der Regel Bildchen und Beschreibungen.
Ja, aber darauf reagieren wir ja auch, ne?
Genau, also wenn wir reagieren darauf. Aber es fehlt uns ganz viel Information, die wir sonst bekommen, die etwas mit uns macht. Nämlich zum Beispiel, wie bewegt sich diese Person? Wie reagiert diese Person auf uns? Welche Ausstrahlung hat diese Person? Wie ist die Mimik der Person? In welchem Kontext treffen wir aufeinander? Und das sind normalerweise alles Informationen, die für uns zu so einem Gesamtbild zusammenkommen. Deshalb ist ja häufig auch, wenn wir Online-Dating machen und die Person dann im echten Leben treffen, die Enttäuschung so groß, selbst wenn die Person bei ihren Fotos vielleicht gar nicht geschummelt hat. Aber wir haben uns was anderes unter diesen Infos vorgestellt. Und normalerweise ist es ja so, wir kriegen eben sehr viel mehr Kontext und sehr viel mehr, soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber Schwingung mit, also im Sinne von eben, wie sich der andere wirklich verhält, wie er sich gibt, wie er sich bewegt und all diese Dinge. Und wir kriegen hinterher erst die anderen Informationen über Beruf und Hobbys und all diese Dinge. Mhm. Und beim Online-Dating ist es ja genau andersrum.
Mhm. Könnte man sagen, dass es vielleicht eher so ein Flirt-Tool ist?
Nee, auch nicht, weil Flirten ist auch nochmal was ganz, ganz anderes. Aber es ist einfach, Online-Dating ist ein Tool, mit dem ich zunächst mal Menschen finden kann, die in irgendeiner Form kennenlernbar sind. Das erspart mir aber eben das Kennenlernen nicht. Und das ist das, was eben, wo dieser kritische Punkt einfach einsetzt beim Online-Dating, weil wir eben im echten Leben aufgrund von ganz, ganz anderen Informationen entscheiden, dass wir diesen Menschen gerne kennenlernen würden und dann Informationen über ihn haben wollen. Und beim Online-Dating haben wir sozusagen erst die Information und hoffen dann, dass der Mensch dem entspricht, was wir uns zu diesen Informationen dann hinzufantasieren.
Okay. So, dann machen wir mal ganz kurz weiter bei dem zweiten ganz kurz. Da ist mal die Frage, wenn ein Date jetzt wirklich scheiße läuft und ich in dem Date bin, kann ich dann auch ansprechen, dass es scheiße ist? Beziehungsweise, was ist eine charmante Art?
Okay, gut. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht nicht so machen. Ich würde nicht sagen, hey, das läuft aber wirklich scheiße gerade. Ja. Aber letztlich ist es so, dass wenn ich wirklich merke, also es gibt so mehrere Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel, es läuft nicht gut, weil man zum Beispiel feststellt, der hat gelogen. Der ist gar nicht so, wie er sich beschrieben hat. Oder das Foto war wahlweise 20 Jahre oder 20 Kilo alt oder sowas. Die andere Möglichkeit ist, mein Gegenüber verhält sich nicht respektvoll. Auch das höre ich immer mal wieder, dass das passiert. Und die dritte Variante ist, man stellt einfach fest, man ist nicht kompatibel. Ja, und ich glaube, die schwierigste Geschichte ist Letzteres. Ja, bei den ersten beiden ist es wirklich sehr einfach, sage ich mal, einfach zu sagen, hey, sorry, aber das geht so nicht. Ja, und da Stopp. Einfach den nötigen Selbstrespekt und die nötige Selbstachtung zu haben, zu sagen, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja, also zum einen A, ich lasse mich nicht anlügen und B, ich lasse mich nicht respektlos behandeln und dann einfach zu sagen, du, danke, aber nein, danke und ich wünsche dir alles Gute und tschüss. Mhm. Ja, beim letzteren Fall, wo man eben merkt, man ist einfach nicht kompatibel, das ist so der Punkt, wo viele Singles viel zu viel dann ja sich Gedanken machen und dann da Zeit absitzen und sich dann hinterher eben doch nie wieder melden. Und ich denke, es ist nicht nur für einen selber, sondern vor allen Dingen auch für den anderen total fair, das zu artikulieren, weil man stiehlt ja auch dem anderen die Zeit. Und man kann das ja durchaus ganz charmant machen, indem man zum Beispiel sagt, du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nicht so dieselbe Wellenlänge.
Hm. Okay.
Ja, und dann kann mein Gegenüber ja auch was dazu sagen. Und dann kann man sich freundlich und höflich trennen und trotzdem sein Gesicht wahren.
Ja. So, die dritte, letzte kurze Frage. Was machen denn Menschen, die datingfaul sind oder auch Angst haben vor Daten im echten Leben? Also welche anderen Maßnahmen kann man ergreifen, um Menschen kennenzulernen? Was ist da so ein bisschen, ja, eine Trickkiste vielleicht, die du kennst?
Grundsätzlich würde ich mal sagen, es wäre vielleicht hilfreich und vernünftig, seine Prioritäten einmal zu überdenken und sein Sozialleben ein bisschen zu verändern, ja, weil Dating faul zu sein, also das ist ja eine Priorität. Zu sagen, es ist mir einfach wichtiger, meine Ruhe zu haben, als andere Menschen zu treffen, auf die Gefahr hin, dass da nicht gleich der erste oder der zweite oder der dritte mein Traumpartner oder meine Traumpartnerin ist. Ich glaube, das ist tatsächlich die falsche Einstellung, denn die Tatsache, dass es heutzutage ja viel mehr Singles gibt als in der Vergangenheit, hat ja auch damit zu tun, dass wir eben Partnerschaften, ich sag jetzt mal, nicht mehr brauchen. Und mit nicht mehr brauchen meine ich, es war in der Generation unserer Eltern und Großeltern, war einen Partner zu finden und eine Familie zu gründen, ein integraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Ja, und gerade die Frauen oder überhaupt auch viele Menschen im 20. Jahrhundert sind ja quasi von ihrem Kinderzimmer in eine eheliche Wohnung gezogen. Das war ja nicht wirklich ungewöhnlich und bis vor ungefähr, sagen wir mal, 80 Jahren oder 90 Jahren war ja auch die Ehe nichts, was man sich so überlegt hat, ob man das vielleicht mal möchte, sondern das war ja gewissermaßen ein Muss und es war auch keine private Angelegenheit, es war eher eine gesellschaftliche Angelegenheit. Ja, das war eine Institution, das gehörte sich einfach so. All diese Dinge sind heute nicht mehr so und das ist ja auch gut, dass sie nicht mehr so sind. Ja, nur wir haben immer noch in unserem Unterbewusstsein so Restelemente davon, ne? Und wie dieses zu Anfang auch angesprochene schlechte Gewissen, weil man denkt, es wäre richtiger, in einer Beziehung zu sein, als Single zu sein. Aber wenn ich eben mir eine Partnerschaft wünsche, dann darf ich auch sehen, dass die Wünsche, die wir heutzutage haben, was eine Partnerschaft sein soll, wie ein Partner sein soll, was da alles passieren soll, welche Bedürfnisse wir haben, das ist schon deutlich anspruchsvoller, als das vielleicht vor 40 oder 50 Jahren war. Und gleichzeitig haben wir viel weniger Geduld, jemanden zu finden, der dann so toll ist, wie wir ihn uns wünschen. Woran das liegt? Naja, das liegt einfach daran, dass eben die wir nicht mehr einfach nur einen Partner finden, um versorgt zu sein. Ja, dass sich einfach in unserer Gesellschaft glücklicherweise ganz, ganz viel geändert hat. Und es sind tatsächlich überwiegend bei den Frauen die Ansprüche in Anführungszeichen an den Partner gestiegen, was ja auch in Ordnung so ist. Ja, aber ich sag mal, in der Generation der Eltern oder der Großeltern war das ja so, dass der musste halbwegs anständig sein und eine Familie ernähren können.
Mhm. So. Wie stehst du denn dazu, wenn jemand sagt, naja, dann schraub doch mal deine Ansprüche runter?
Ja.
Findest du, dass das eine elegante Lösung ist, jemanden vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass man zu viele Ansprüche hat und sich ein bisschen locker machen sollte?
Nicht auf die Art. Ich würde nie jemandem sagen, er solle seine Ansprüche herunterschrauben. Ich würde aber immer, und das ist tatsächlich, was ich auch mache, mit meinen Klientinnen und Klienten, die Ansprüche mal prüfen. Ja, also mal zu schauen, Punkt 1, hast du Ansprüche, denen du selbst auch gerecht werden kannst? Ja, denn wenn wir uns bestimmte Dinge von anderen Menschen wünschen, die wir selber aber auch geben und anbieten können, ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja, das ist so das Erste. Also zu schauen, gibt es da vielleicht eine sehr große Lücke zwischen, ich sag mal, Angebot und Nachfrage. Ja? Und das Nächste ist, dass ich mir auch anschauen darf, sind das denn Ansprüche, die ein Mensch des von mir präferierten Geschlechts überhaupt erfüllen kann und will? Oder erwarte ich da vielleicht etwas, was so nicht möglich ist? Also manchmal sage ich zum Beispiel Frauen, was du dir wünschst, ist eine Frau mit Penis. Ja, dass wir eben uns auch Dinge wünschen, wo ich sage, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das alles an einem Mann zu finden ist und dann noch in dieser Kombination. Manchmal haben wir zum Beispiel auch ambivalente Wünsche, ja, dass wir uns Dinge wünschen, die in einer Person zusammen eher sehr unwahrscheinlich sind, weil das eine häufig das andere ausschließt.
Okay.
Also sich eher solche Sachen anzugucken, finde ich ganz vernünftig. Runterschrauben würde ich nicht sagen, aber prüfen.
Die eigenen Ansprüche überprüfen. Das ist doch ein sehr guter Hinweis an dieser Stelle. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen weiter übers Daten und vielleicht aber auch Flirten sprechen. Mhm. Flirten und Daten hängt ja sehr eng zusammen, ne? Die Frage oder eine der Fragen oder Ängste vielleicht auch, da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen, ist ja, dass man oftmals auch gar nicht erkennt, wenn da jetzt jemand in einer Bar oder irgendwo ist, den man vielleicht vom ersten Eindruck her sehr spannend findet, sehr gut aussehend, attraktiv. Woran erkenne ich denn, dass der andere überhaupt frei ist? Also lassen wir so ein bisschen über so Flirt-Anzeichen vielleicht mal sprechen.
Also zu erkennen zu wollen, ob der andere überhaupt frei ist, ist die größte Blockade, die ich mir beim Flirten in den Weg legen kann. Es ist vielleicht zunächst mal ganz hilfreich, du sagtest ja gerade, Flirten und Daten hängt ja sehr eng zusammen. Das sehe ich zum Beispiel nicht so. Ich flirte immer noch, aber ich date nicht mehr, weil ich glaube, das fände mein Mann nicht so schön. Flirten ist dieses In-Kontakt-Gehen mit jemandem, die spielerische Kontaktaufnahme. Daten ist, wenn ich jemanden, an dem ich Interesse habe, dann auch wirklich treffe, um ihn kennenzulernen. Dass ich beim Daten dann auch flirte, ist eine gute Idee.
Aber die Vorstufe, um jemanden zu daten, ist ja oftmals vielleicht durch einen Flirt initiiert.
Genau.
Das heißt,
hoffentlich.
Andersrum.
Genau. Genau. Ne? Also das ist der jeweilige Zusammenhang. Nur in dem Moment, wo ich quasi nur flirte, weil ich gezwungenermaßen daten möchte und dann genau auch diese Person daten möchte, da mache ich mir sehr viel kaputt. Und da ist auch einer der Kernpunkte, wo ich eben dann auch diese Angst vor Ablehnung habe. Ja, das ist, was ich meinte mit, wenn ich jemanden dazu bringen möchte, auf eine ganz besondere Art auf mich zu reagieren. Also wenn ich sage, ich möchte mit dieser Person flirten, damit diese Person mich toll findet und mich kennenlernen will und mir dann ihre Telefonnummer gibt. Dann stehe ich ja da und denke mir, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Was ist denn, wenn nicht? Ja, und dann kriege ich natürlich auch Schiss in eine Büchse, wie man bei uns so schön sagt. Angst. Und in dem Moment, wo ich aber das Flirten erstmal als Kontaktaufnahme und als Annäherungsritual, das es nämlich ist, auch begreifen kann, dann wird die ganze Sache ein bisschen einfacher. Sprich, wenn ich jemanden sehe, den ich interessant finde, dann ist zum Beispiel bei uns Frauen ganz oft, sind also 1000 Dinge, über die wir dann so innerhalb von einer halben Sekunde nachdenken. Was ist, wenn? Mhm. Ja, so, also ist der nett, ist der vertrauenswürdig? Was ist, wenn der schon jemanden hat? Was ist, wenn der mich doof findet? Was ist, wenn er mich nicht doof findet und dann kommt er rüber und dann finde ich ihn vielleicht doof? Was ist, wenn ich ihn dann nicht mehr loswerde? Und so weiter und so weiter und so weiter. Bei den Männern ist die Hauptangst tatsächlich die Angst vor Ablehnung und die Angst, sich im Rahmen dieser Ablehnung zu blamieren.
Ja, ähnliche Ängste sind ja eigentlich ähnliche Ängste.
Nö, bei uns Frauen kommen noch 20 Ängste obendrauf. Ja, nämlich zum Beispiel also die Angst.
Aber die Ablehnungsangst verbindet uns.
Die Ablehnungsangst verbindet uns. Nur wir müssen noch über zig andere Ängste hinweg. Zum Beispiel auch über die Angst, dass wir die Kontrolle verlieren, dass wir auch zum Beispiel vergewaltigt werden könnten, dass wir für billig gehalten werden könnten, wenn wir es dem anderen zu einfach machen. Ja, und all solche Dinge. Also wir haben viel, viel mehr und auch, also zum Teil sind diese Ängste geprägt und zum Teil sind sie naturgegeben und durchaus ja auch vernünftig in einem gewissen Rahmen. Ja, wir lesen ja jeden Tag in Zeitungen oder sehen es in den Medien, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, die wir natürlich nicht haben möchten. Ja, und so wollen wir also immer noch mal quasi rausfinden, ob dieser Mann denn jemand ist, der so vertrauenswürdig ist, dass wir wirklich auch näheren Kontakt mit ihm haben wollen. Ja, wir müssen also über deutlich mehr Hürden rüber als die Männer. Die Männer müssen tatsächlich im Grunde nur über die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Blamage rüber.
Lass uns mal, Nina, in so einer konkreten Situation einmal eintauchen. Angenommen, man sieht sich selbst in einem Café sitzen und jemanden, jetzt egal, Mann oder Frau, einen potenziell interessanten Menschen, ja, je nach Präferenz. Mhm. Man merkt jetzt so ein bisschen, okay, Blickkontakt, der oder die hat, man hat sich schon mal getroffen, die Blicke haben sich getroffen und irgendwie ist da was, ja.
Schon mal sehr gut.
Genau, das ist schon mal so, dass die erste Hürde ist überwunden, ja. Genau. Man hat sich gesehen. Wie könnte das denn jetzt in der Praxis weitergehen?
Tatsächlich ist diese erste Hürde für ganz viele Menschen schon die allergrößte, weil es gibt ein kleines Missverständnis sehr häufig zwischen Männern und Frauen, das ich immer wieder feststelle, und das ist Folgendes. Wir Frauen möchten eben feststellen, wie ist der so? Ja, das heißt, wir schauen meistens etwas öfter, aber ziemlich kurz. Und wir haben auch ein weiteres Blickfeld als Männer. Also dieses periphere Sehen ist für Frauen deutlich einfacher. Das heißt, wir versuchen, wenn wir jemanden gut finden, sehr häufig den erstmal unbeobachtet zu beobachten, um uns ein genaueres Bild von diesem Menschen zu machen. Wenn der jetzt aber zu uns schaut und den Blickkontakt sucht, dann passiert bei ganz vielen Frauen Folgendes. Also sie schaut hin, um zu gucken, so, ha, wie ist der so? Und der ist ja irgendwie ganz interessant. Dann erwidert er diesen Blickkontakt und die meisten Frauen werden in diesem Moment total erschrocken, denken sich, oh shit, der hat gesehen, dass ich gucke. Ja, und gucken automatisch weg. Sie unterbrechen den Blickkontakt, einfach weil sie fühlen sich erwischt, es ist vielleicht ein bisschen peinlich, was auch immer, ja. Und bei ganz vielen Männern passiert dann Folgendes: Der Mann guckt also hin und sieht einfach nur, ich guck hin, sie guckt weg. Und schließt daraus, dann hat sie wohl kein Interesse.
Ja, das heißt?
Das heißt, das ist so simpel, aber es ist gebetsmühlenartig, kolportiere ich das seit fast 20 Jahren. Liebe Männer, wenn eine Frau wegschaut, dann hat sie offensichtlich vorher hingeschaut. Und wenn sie hingeschaut hat, dann hat sie das wahrscheinlich nicht zufällig gemacht. Also schreib sie bitte nicht sofort ab, sondern bleib entspannt und guck doch mal, ob du sie vielleicht nochmal beim Schauen erwischst. Liebe Frauen, wenn ein Mann euch anschaut, wenn er euch beim Schauen erwischt, bitte, bitte schaut nicht sofort weg und steckt den Kopf in die eigene Handtasche, ja, sondern versucht wenigstens noch so eine Sekunde lang den Blick zu halten und wenigstens vielleicht ein bisschen zu lächeln, wenn ihr wegschaut. Wenn ein Mann euch beim Schauen erwischt, dann kommt er in der Regel nicht sofort auf euch zugestürzt und will euch heiraten. Das ist schon alles okay. Ja, und das ist wirklich, es klingt so albern, aber das ist tatsächlich diese ersten anderthalb, zwei Sekunden. Was da passiert, kann darüber entscheiden, ob danach noch irgendwas passiert oder nicht. Und wenn man das nicht weiß, na, dieses Missverständnis mit dem Hin- und Wegschauen, verpasst man 90% seiner Flirtchancen. Und das ist total traurig.
Absolut, aber die Frage ist ja noch lange nicht geklärt.
Ja,
ist
was ja, kommt
ist
dann?
Was kommt dann? Aber ist diese Person trotzdem bereit und offen?
Ja.
Weil so ein Blick, ich meine, der kann ja tatsächlich auch einfach mal so passieren, ja?
Absolut.
Kann man sich ja dann auch überlegen. Das heißt, die Frage, wie kann ich denn jetzt trotzdem, nachdem dieser Blickkontakt stattgefunden hat, mich weiter ranpirschen?
Auf
also
jeden Fall.
Jetzt mal unabhängig davon zu checken, ob die Person irgendwie einen Ring hat oder sonst irgendwas. Ja. Es gibt ja so ein paar Checks, die man ganz gut immer machen kann, ja, die sehr offensichtlich sind.
Absolut.
Aber wie geht's jetzt weiter?
Ja.
Was mache ich dann?
Also eine Sache kurz vorher noch, weil die ist wirklich nicht ganz unwichtig, ja, die Sache mit dem Ring zum Beispiel.
Ja.
Viele Single-Frauen lernen sehr häufig Männer kennen, die bereits vergeben sind. Und das hat einfach damit zu tun, dass ein Mann, der bereits in einer Beziehung ist, der hat nichts zu verlieren. Und der ist deshalb nicht im Ansatz so vorsichtig, wie ein Single-Mann ist, der eben viel mehr Angst vor Ablehnung hat. Na, Männer, die in Beziehung sind, die haben in der Regel ja keine Angst vor Ablehnung. Und wenn die eine interessante Frau sehen, diese Frau anzulächeln oder der vielleicht sogar ein Kompliment oder Ähnliches zu machen, ist sehr, sehr leicht, weil wenn die das doof findet, dann hat man ja nichts verloren. Ja, das heißt, Single-Männer sind sehr häufig einfach zurückhaltender. Und wer sich als Single-Frau gefragt hat, warum lerne ich eigentlich immer nur Männer kennen, die schon in einer Beziehung sind, dann kann ich sagen, das liegt sehr häufig daran, dass du vielleicht zu subtil bist in deinen Signalen. Und die Single-Männer, die eben selber auch ja nicht abgelehnt werden wollen und sich ja was wünschen, dass die vielleicht zu vorsichtig sind und es nicht erkennen konnten bisher. Also das nur mal so
ein Zeichen,
vorausgeschickt.
Also, ja? Also schüchterne Männer sind tendenziell also Singles. Nein, das ist jetzt falsch.
Eher als andersrum, genau.
Okay, sehr gut.
Was nicht heißt, dass ein Mann, der nicht schüchtern ist, automatisch in einer Beziehung ist.
Das stimmt. Ja,
aber ein Mann, der eben schon in einer Beziehung ist, der muss in der Regel nicht schüchtern sein beim Flirten. Und deshalb lernt man die eben leichter kennen. Nichtsdestotrotz, für mich funktioniert Flirten immer so ein bisschen um die Ecke, weil ein Flirt ist ja auch ein Feedback. Ja, ein Flirt heißt ja im ersten Schritt mal, ich finde dich toll. Ja, und dieses ich finde dich toll sollte einem ja durchaus grundsätzlich als gutes Feedback gute Laune machen. Und mit guter Laune sind wir deutlich attraktiver.
Ja, als ohne gute Laune.
Als ohne gute Laune oder als in einem neutralen Zustand. Und das ist der Punkt, wo für mich Flirten einfach so wertvoll ist, wenn ich es auch als Feedback-Spiel betrachte. Ganz egal, ob jemand für mich in Frage kommt oder nicht. Ja, ich bekomme Feedback und ich bin in so einem Kontaktmodus, weil die Person, die für mich interessant ist, die sieht mich ja manchmal schon lange, bevor ich sie gesehen habe und entscheidet vielleicht schon aus 10, 20 oder 30 Metern Entfernung, ob sie mit mir Blickkontakt aufnehmen möchte oder nicht. Und wenn ich wirke wie jemand, der fröhlich ist, der einfach gut gelaunt ist und mit dem man auch Spaß haben kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mir freundlich gegenübertritt und offen gegenübertritt, sehr, sehr, sehr viel höher, als wenn es eben nicht so ist.
Ja, oder da, wenn einem die Angst ins Gesicht
geschrieben
steht.
Ja, genau.
Panik.
Und das ist eben, da kommen wir eben zum sozusagen Schritt 2. Das ist, was wir ganz oft machen. Das ist etwas, das wirklich in uns passiert. Also wir sehen jemanden, den wir gut finden. Es gibt einen Blickkontakt. Und was Männer wie Frauen ganz oft machen, ist dann eben genau das. Es entsteht Stress. Ja, dieses, oh Gott, was muss ich denn jetzt tun? Oder eben, ich will nicht abgelehnt werden. Die oder der hat bestimmt eh schon jemanden. Oder. Also einfach Gedanken, die bei uns in irgendeiner Form Stress auslösen. Und wenn wir Stress haben, dann sieht man das natürlich auf unserem Gesicht. Und in dem Moment, wo wir ein Stressgesicht machen, wirken wir nicht unbedingt sexy. Das kann sich jeder vorm Spiegel einmal ausprobieren, ja, schließt die Augen, denkt an seine schlimmsten Themen, die er so hat, wenn er schüchtern ist, öffnet die Augen und guckt mal, wie er aussieht und fragt sich dann, würde ich diesen Menschen tatsächlich jetzt gerne ansprechen und kennenlernen wollen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das heißt, die wichtigste Aufgabe sozusagen ist, entspannt zu bleiben und etwas sehr, sehr Nettes und Freundliches über das Gegenüber zu denken. Und das darf auch durchaus etwas Zweideutiges sein. Ja, also wenn ich.
Wie zum Beispiel?
Na, wenn ich einen Mann angucke, den ich spannend finde, dann kann ich mir auch denken, Mensch, dich würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen. Mhm. Und das gibt mir einen deutlich anderen Gesichtsausdruck als ein, oh Gott, was muss ich denn jetzt tun?
Ich muss so gerade daran denken, weil ich glaube ich auch genau dazu zähle, dann auch mal so ein Panikgesicht und denke, oh Gott. Und genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, so was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Oh nein, der ist eh schon vergeben. Oh nein, okay, der hat kein Interesse. Nein, der hat sogar irgendwie, keine Ahnung, einen Kindersitz auf dem Fahrrad oder so. Oh Gott, ja, nee, okay, ist eh egal. So, das sind ja die Sachen, die man dann schnell abklopft.
Ja.
Aber jetzt nochmal, jetzt zur Aktion. Also was folgt denn dann?
Also, Punkt 1.
Ich treibe da so ein bisschen hin.
Ja, nein, das ist völlig in Ordnung, dass du da hintreibst. Es ist nur, deshalb bremse ich dich, weil ich dir sage, die Dinge, auf die es tatsächlich ankommt, die passieren genau an der Stelle, wo wir gerade sind. Ja, und die sind viel, viel, viel wichtiger als dieses, was sage ich? Ja, das ist der Grund, ob es überhaupt weitergeht oder nicht, ist Punkt 1, bist du in der Lage, einen Blick als Mann zum Beispiel, einen Blickkontakt überhaupt zu erkennen? Das ist was, ich habe einen Workshop, der heißt Komm in Kontakt und da gibt es eine Übung, die ist für alle der absolute Durchbruch. Ich stelle Männer und Frauen an zwei Enden eines Raumes und lasse sie Blickkontakt miteinander aufnehmen und erkennen. Und es ist wirklich unfassbar, wie die Frauen sagen, oh Gott, dauert das wirklich so lange? Und die Männer sagen, wieso, die hat einmal kurz geguckt. Ja, also auch zu sehen, wie unterschiedlich wir das wahrnehmen. Bei uns Frauen ist das oft schon so, oh Gott, ist total peinlich. Ja, was soll ich denn noch machen? Und die Männer so, hä, wieso, was war denn? Ja, und das einmal wahrzunehmen, weil an der Stelle scheitert die Sache oft schon. Und die zweite Stelle, an der sie scheitert, ist eben dieses Stressgesicht. Ja, wir Menschen sind ja durchaus empathische Wesen und unsere Spiegelneuronen, die kriegen mit, ob jemand Stress hat oder nicht. Ja, und wenn ich mir selber in meinem Kopf Stress mache und mein Gegenüber das wahrnimmt, dann macht ihm das nicht so viel Lust, mich kennenzulernen. Und dann kann ich den besten Spruch haben, meine Chancen sind nicht besonders gut. Und das hängt wirklich an diesen zwei Dingen. Unterschätzt die nicht. Die sind wirklich wichtig. Ja, okay. Und was dann kommt, ist Folgendes. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Ampel. Ja, also grün heißt, man darf gehen, man darf sich bewegen und rot heißt Stopp. Und dazwischen gibt's eben noch gelb oder orange und wo es eben eher ambivalent ist. Und was wir ganz oft machen, ist, dass wir eben aus Panik oder aus Stress rot zeigen, obwohl wir die Person eigentlich gut finden und uns wünschen, dass irgendwas passiert. Ja, und rot ist eben, wenn wir den Blickkontakt abbrechen, wenn wir ein Stressgesicht machen, wenn wir uns abwenden und all diese Dinge. Grün ist, wenn wir zum Beispiel lächeln, wenn wir ein eindeutiges Signal in irgendeiner Form zeigen, wenn wir eine Geste machen, wenn wir auf den anderen zugehen. Orange ist, wenn wir in unseren Signalen ein bisschen ambivalent sind. Also es gibt so Dinge, die manche Menschen tun, in der Hoffnung, dass dann was passiert. Zum Beispiel, wenn wir die räumliche Nähe von jemandem suchen. Ja, das kennen vielleicht viele so aus dem Club. Man findet jemanden gut, man weiß aber nicht, was man machen soll. Aber dann sieht man zu, dass man öfter an dieser Person vorbeigeht oder sich irgendwie in die Nähe stellt oder in die Nähe tanzt, in der Hoffnung, dass der andere das versteht und dann selber auch irgendwas macht. Und was einfach hilfreich ist beim Flirten, ist zu wissen, es ist eben dieses genannte Annäherungsritual. Das heißt, man kann immer einen Schritt auf den anderen zumachen und der andere kann einen Schritt machen. Man muss nicht den ganzen Weg alleine machen. Wenn ich also einen Blick erwidere und der Blick wird von dem anderen eben auch gehalten, dann ist das ein Schritt und ein Schritt von dem anderen. Wenn ich dann beim nächsten Mal vielleicht ein Lächeln zustande bringe, und ein Lächeln bringe ich meistens dadurch zustande, dass ich eben nicht denke, okay, jetzt muss ich lächeln, sondern dass ich eben wirklich irgendwas, naja, es gibt Menschen, die versuchen das so, ja, und dann sieht das auch entsprechend aus, ja, das ist dann
nicht gut,
ist nicht flirten, das sieht meistens eher aus, als würde derjenige gleich einen Schlaganfall bekommen oder so. Wenn ich aber eben etwas Nettes, etwas Liebevolles oder etwas Pikantes über mein Gegenüber denke, dann kriege ich meistens von ganz alleine ein Lächeln. So, wird dieses Lächeln erwidert, bin ich schon wieder einen Schritt weiter.
Okay, also annähern und dann immer so Aktion, Reaktion abwarten.
Genau, also quasi immer etwas schicken und gucken, ob eine Antwort kommt. Das kann sehr schnell gehen.
Ja, aber was ist denn zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mal wirklich so an Handlungen gedacht, ne? Weil ja. So gucken kann ja jeder, sage ich jetzt ja. Mal. Also wobei vermeintlich eigentlich nicht, ja, zumindest nicht richtig,
ja, genau.
Mit den richtigen Signalen. Aber was kann man denn wirklich dann aktiv tun? Weil ich habe das Gefühl, und du merkst auch schon, ich bin so ein bisschen unruhig.
Ja, ja, alles
also,
gut.
Ich möchte eine Aktion machen.
Jetzt also, habe ich dich da, wo ich dich haben möchte, Lina.
Sollte ich zum Beispiel... Ich habe mir jetzt gerade so Sachen vorgestellt, wie ich schicke dem anderen jetzt, also Aktion, Reaktion, ich lasse jetzt einfach einen Kaffee bestellen oder frage, was hat derjenige für einen Kaffee getrunken und dann bestelle ich einfach ihm noch einen oder so. Also ist sowas auch dann eine smarte Folgehandlung, die man dann machen könnte?
Ja,
oder sagst
das,
du so?
Oh. Das ist so ein bisschen 80er-Jahres-Style, aber kann man durchaus machen.
Habe ich noch nicht gemacht, aber ja.
Das ist mir, glaube ich, 1993 das letzte Mal passiert oder so.
Back to the 80s. Okay, gut. Hey, aber ich meine, warum nicht? Bekanntlich,
ja,
ne?
So, na klar.
Jahrzehnte wiederholen sich ja auch. Warum nicht auch Dating-Regeln
absolut,
aus den
80ern? Absolut. Retro ist ja immer wieder in. Also, was jetzt tatsächlich wichtig ist, ist, dass ich eben mich ein bisschen weiter vorwage. Und das kann je nach Situation natürlich etwas Unterschiedliches sein. Ich kann zum Beispiel meinem Gegenüber zu prosten, ja, wenn ich eben ein Getränk in der Hand habe. Ja, wenn es eine Situation ist, ja, eben einfach, man sieht, da trifft sich der Blick wieder und ich habe mein Glas gerade in der Hand, dann kann ich also mein Glas so ein bisschen einfach nach oben nehmen, so nach dem Motto so Cheers in Anführungszeichen, gucken, ob das erwidert wird. Ja, ich kann denjenigen, also was ich bei Frauen immer so diese, ja, was ist denn, wenn er sich nicht traut? Ja, was man sehr gut machen kann, ist so ein Mini-Kontakt einfach einfädeln. Also eine kurze Frage stellen oder im Vorbeigehen ein kleines Kompliment machen, zu sagen, hey, cooles T-Shirt oder eben, darf ich da mal eben vorbei oder kannst du mir was bestellen? Der Barkeeper sieht mich nicht. Oder ja, so auf einer Party zu fragen, woher kennst du die Gastgeber? Weißt du, wo ich meine Jacke hinbringen kann? Also so ein ganz kleinen Kontakt, der vielleicht noch nicht mal eine Antwort erwartet, wenn ich zum Beispiel nur ein Kompliment so im Vorbeigehen mache, der dem anderen aber zeigt, hey, ich bin grundsätzlich kontaktbereit. Mhm. Ja, man kann mit mir sprechen, ich bin nett, ich bin freundlich, guck mal, wir haben eben schon mal kurz miteinander geredet. Ja, im Supermarkt könnte ich zum Beispiel denjenigen ansprechen, ob er weiß, wo irgendwas Bestimmtes steht oder so. Ja, das ist einfach so ein ganz unverbindlichen, ganz kurzen Kontakt gibt, wo der andere merkt, oh, die Person ist nett und freundlich, ja, die reißt mir nicht die Ohren ab sozusagen. Und man kann dann darauf auch aufbauen. Ja. Das Schlimmste ist ja, dass viele Leute sagen, oh, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Ja, und dann geht man auf jemanden zu und dann nagelt man den so fest, weil man sich endlich traut. Ja, also man geht dann so hin und man will dann sofort irgendwie so, bist du öfter hier? Hast du Lust, was zu trinken? Ja, und gerade bei uns Frauen ist es oft so, dass wenn wir mit so einer Ja-Nein-Frage konfrontiert werden und wir wissen noch nicht genau, wo führt das hin und worauf lassen wir uns da ein und ist das jetzt nicht vielleicht zu direkt, dass wir dann oft so ein Sicherheitsnein geben. Ne, so ein, nee, weiß nicht, lass mal. Ja, und dieses Nein, was wir dann geben, das ist ja in der Regel kein, hey, ich habe mir das total gut überlegt und ich will nicht, sondern das ist eher so ein, ich weiß jetzt gerade nicht so genau, was ich machen soll. Und jetzt stehst du da und du willst eine Antwort von mir und ich glaube, ich sag lieber nein, weil dann bin ich auf der sicheren Seite.
Okay. Ja.
Und da einfach eben, wenn ich erstmal irgendeine Form von Geste zu meinem Gegenüber mache,
man ich habe auch schon mal Stuhl gesagt, ja, dann Kaffee wegrücken und
ja,
so
zum Beispiel, signalisieren. Ne? Genau, oder ich habe auch schon gesagt, wink doch mal.
Aber ist das nicht mehr 80er eigentlich? Frage ich mich gerade.
Winken? Ich weiß nicht, haben wir in den 80ern gewunken?
Ich habe keine Ahnung, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich mich in ein Café setzen würde und wenn ich jemanden spannend finde, einfach winken würde. Ich weiß es nicht.
Eher nicht. Ja. Eher nicht, glaube ich.
Wobei, aber ich glaube, es kommt auch immer drauf an, ne? Also genau. Warum nicht, wenn man sich jetzt gerade irgendwie in der Laune fühlt und man muss auch mal so ein bisschen gucken, wie ist denn jetzt eigentlich so das Setup auch generell. Das ist ja auch sehr schwer, jetzt einfach so zu pauschalisieren, ja.
Genau, also ich hab so ein kleines Online-Buch geschrieben, wo ich glaube, 34 verschiedene Situationen anspreche, was man in diesen Situationen machen könnte, weil es ist eben wirklich, wie du sagst, situationsbedingt. Ja, Dinge, die am Tag in einem Café funktionieren oder die im Supermarkt funktionieren, funktionieren vielleicht nicht. Am Abend in einem Restaurant oder in einer Bar funktionieren nicht. Auf einer Party, weil die Situation immer eine andere ist und mein Gegenüber auch vielleicht etwas anderes erwartet in dem Moment. Ja, wir erwarten ja, wenn wir morgens das Haus verlassen, nicht unbedingt, dass wir jetzt unserem Traumpartner im Bus begegnen oder so. Ja.
Also wenn man nicht dran denkt, dann ist man auch vielleicht ein bisschen entspannter, ne? Und strahlt dann auch nicht diesen Stress aus.
Mhm. Durchaus. Aber wenn wir bereit sind, in Kontakt zu gehen und bereit sind, einfach auch Feedback zu geben und zu bekommen, dann wird es deutlich einfacher. Ja, weil nur weil jemand einen Schritt auf mich zumacht, heißt das ja nicht, dass er mich für seinen oder seine Traumpartnerin hält und ja, sondern man macht einfach einen Schritt aufeinander zu und man gibt sich vielleicht ein Feedback, ja. Und dann wird die ganze Sache ja sehr viel leichter, weil in 9 von 10 Fällen passiert dann nichts weiter als das, aber man hatte vielleicht einen ganz netten Moment oder man hat ein Lächeln bekommen, das einem dann eben diese gute Laune macht, die man dann schon auch von Weitem eher sehen kann. Ja, und sich davor immer wieder zu schützen, in Anführungszeichen, weil man nicht so genau weiß, das ist eben der falsche Ansatz, weil am Ende funktioniert, den passenden Partner zu finden, ja so ein bisschen wie so ein Trichter. Mhm. Ja, es müssen ungefähr, weiß ich nicht, 30 Dinge nacheinander passieren und die immer von beiden gewollt werden, damit am Ende eine Partnerschaft herauskommt.
Das Zeitfenster ist auch ein sehr wichtiger Faktor hier an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Kennen
wahrscheinlich viele aus eigener Erfahrung. Ja.
Und in dem Moment, wo ich aber quasi ganz oben bei diesem ersten Blick, bei der ersten Begegnung, bei der ersten Geste, bei dem ersten Satz, bei dem ersten Gespräch schon zu vorsichtig bin, zu viel Angst habe, zu viel hineininterpretiere und da einfach auch eben nicht in diesen Kontakt gehe, kommt in diesen Trichter halt oben auch nicht viel rein, dann kann unten auch nicht viel rauskommen. Vor allen Dingen, wenn ich versuche, einen dann so zwanghaft so nach unten durchzuziehen, wenn der sich endlich mal zu mir verirrt.
Ja, aber ich nehme also mit Kommunikation verbal und auch nonverbal, das ist sozusagen die Essenz und das Wichtige, also dieses Unterbewusste. Das fand ich jetzt gerade nochmal sehr aufschlussreich, was du erzählt hast, was eigentlich auch genau vor diesen Aktionen, auf die man ja dann immer irgendwie so eigentlich gemünzt ist, sage ich ja. jetzt mal. So, jetzt ja. muss ich was tun, jetzt muss ich was sagen.
Die sind gar nicht so entscheidend wie das, was vorher passiert. Und das verkennen ganz viele Menschen.
Wir merken gerade, dass wir noch weiter sprechen könnten an dieser Stelle. Jetzt wird es gerade richtig spannend und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir an dieser Stelle mal eine Pause und reden in der nächsten Folge genau darüber weiter, wenn es dann ums Daten geht und welche Tipps und Ratschläge wir vielleicht auch noch bekommen können, damit die nächsten Dates auch wirklich erfolgreich sind. Deswegen bleibt dran und seid gespannt und dann sprechen wir wieder mit Nina Deißler.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.